Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ja, ein herzliches Hallo nach da draußen. Wir melden uns mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts bei euch. Ich sitze in Düsseldorf und schicke einen lieben Gruß nach Mönchengladbach zu meinem Kollegen Thomas Krüke. Hallo Thomas.
Hallo Hanna, grüße dich.
Ja, Thomas, wir sprechen hier jetzt einen Tag nach der 1:5-Klatsche der Gladbacher beim VfL Wolfsburg miteinander. Zum Ende der Hinrunde, das muss man so sagen, hat Borussia dafür eine böse Überraschung gesorgt. Wir wollen uns jetzt hier auch nicht großartig einem Hinrundenfazit widmen, vor allem weil die Winterpause eben für den Cut gesorgt hat, wo wir viel resümiert haben. Durch die kurze Zeit bis zum Leverkusen-Spiel fühlt es sich sowieso nicht an wie ein Abschluss von irgendwas. Ja, und man muss auch sagen, der Dienstagabend hat dann auch das Bayern-Spiel wieder vergessen machen lassen. Und ich glaube, zum Wolfsburg-Spiel kann man sagen, Thomas, das war alles, aber keine normale Niederlage.
Ja, vor allen Dingen war es etwas, womit nicht zu rechnen war oder auf jeden Fall nicht in der Art. Eine Niederlage in Wolfsburg, das kann natürlich passieren, gerade weil der VfL Wolfsburg ja auch seit dem Herbst so ähnlich wie Borussia in die Spur gefunden hat nach einem ziemlichen Stotterstart und jetzt punktemäßig da auch schon eher zu den Top-Teams gehört, das darf man nicht vergessen. Aber die Art und Weise ist natürlich schon bemerkenswert gewesen. Wir werden ja jetzt im Einzelnen darauf noch zu sprechen kommen. Das hat es unter Gerardo Seoane noch gar nicht gegeben, 5 Gegentore in der Bundesliga. Es hat eher so ein bisschen erinnert an Klatschen, die Gladbach unter Adi Hütter und Daniel Farke zum Teil kassiert hat. Ich erinnere da an das 1:5 bei Aufsteiger Werder Bremen im Herbst 22 war es, glaube ich, oder so ein 0:6 zu Hause gegen Freiburg. So fühlte es sich zumindest dann gestern in der letzten halben Stunde an, wo ja dann doch ziemlich viele, wenn nicht alle Dämme gebrochen sind.
Ja, ich glaube, man kann sagen, dass es so ein kollektives Zusammenbrechen war. Ich denke, es ergibt jetzt auch keinen Sinn, wenn wir die Tore chronologisch einzeln sezieren. Ihr habt sie alle gesehen. Über allem steht nach so einem Spiel die große Frage, natürlich, warum bricht man hinten raus so im Kollektiv zusammen? Und was hat das auch für Auswirkungen auf die nächsten Spiele? War das jetzt ein Ausrutscher, der so eben mal passieren kann? Wolfsburg hat ja unter anderem auch Leipzig zum Beispiel mit 5:1 geschlagen. Oder war es etwas, und du hast ja gerade Spiele in der Vergangenheit aufgezählt, die eben doch zu sehr daran erinnert haben und die dann jetzt doch für so einen kleinen Knack sorgen könnten. Julian Weigel, da ging es auch um das 0:2, hat ja nach dem Spiel gesagt, also das 0:2, nur damit ihr es nochmal vor Augen habt, das war das Tor von Mähle mit dem Doppelpass, wo Elvedi dann noch getunnelt wurde, vorausgegangen war ein Fehlpass von Joe Skelly. Und Julian Weigel, ich habe es mir extra aufgeschrieben, sagte dann, wir sind eigentlich alle hinter dem Ball, die Räume sind eng, das darf uns so nicht passieren, dass dann durch einen einfachen Doppelpass einer alleine vorm Tor steht. Da sind alle gefragt und deswegen ist es schwer, gerade das ganze Spiel zu greifen. Was ja, sagst du dazu, wenn du diese Weigel-Aussage hörst, Thomas?
Ja, dieses zu einfach für den Gegner, das ist ja so eine Losung, die es lange Zeit bei Borussia gegeben hat in den vergangenen Jahren. Immer wieder hat man es dem Gegner eben zu einfach gemacht, in das letzte Drittel vorzustoßen, das Mittelfeld zu überbrücken, dann im Strafraum zu Abschlusssituationen zu kommen. Da reichte manchmal eben ein beherzter Antritt oder eben wie in dem Fall jetzt ein Doppelpass mit dem Antritt oder ein öffnender Pass. Und schon brannte es. Und im Grunde war ja so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Mannschaft nach dem 1:2 beim FC Augsburg im vergangenen Herbst, Anfang Oktober gefangen hat, dass das eben nicht mehr so passiert ist. Wenn man sich dann das allerdings nochmal so ein bisschen genauer anguckt, dann muss man ja schon sagen, dass gerade so die letzten 3 Spiele die Mannschaft sehr, sehr viel zugelassen hat. Da muss man natürlich so ein bisschen das Bayern-Spiel in einem etwas anderen Licht betrachten, weil die meisten der Großchancen ja erst entstanden sind, als Gladbach nach dem Rückstand aufgemacht hat. Und da ist nun mal die Qualität der Bayern so groß, dass sie auch in der Lage ist, mehrmals dann alleine vor Nikolas aufzutauchen. Insofern, das muss man ein bisschen relativieren, aber auch schon in Hoffenheim zeigte sich, es brauchte eben einen Moritz Nikolas in absoluter Topform, um dieses Spiel zu gewinnen. Und was in Wolfsburg erstaunlich war, ist, dass die Mannschaft eben nach der guten Reaktion in der ersten Halbzeit, nach einem klar überlegen geführten Spiel ab der ungefähr 15. Minute, dann im zweiten Durchgang ja so gar nicht mehr in ihr Spiel gekommen ist. Das hatte sich ja schon vor dem 0:2, das du ja eben beschrieben hast, schon angedeutet. Amoura hatte den Pfostenschuss, Yannick Gerhardt lief alleine Richtung Nikolas. Insofern war das insgesamt eine Halbzeit, die vorn und hinten nicht Bundesliga-tauglich dann letztlich war und die sich dann auch im Ergebnis niedergeschlagen hat.
Das Ergebnis lief sich ja mit 1:5 wirklich sehr hart. Ich glaube, wir müssen da auch nochmal ja schon auf die ersten Minuten eingehen. Du hast gerade die Phase auch beschrieben nach dem Elfmetertor, in der Gladbach ja dann wirklich auch gut das Spiel in die Hand genommen hat und wo dann ja auch einfach dieser Treffer in der Luft lag. Aber das ist dann halt auch ein Fazit des Spiels. Auf die Verliererstraße wurde Gladbach dann letztlich, ich glaube, nach knapp über 70 Sekunden gebracht, als da Julian Weigel im eigenen Strafraum ja doch sehr ungestüm und schläfrig hingeht. Ich muss sagen, ich habe seinen Protest auch gar nicht verstanden. Für mich war es ein klarer Elfmeter, wenn auch ein sehr, sehr bitterer. Aber allein, dass er da so hingeht, gehört fast schon bestraft. Präsident Rainer Bonhoff hat ja dann in der Halbzeit im Sky-Interview sehr deutlich gesagt, das weiß er selbst, aber es als absolut dummes Verhalten bezeichnet, wie Julian Weigel da zum Ball bzw. zum Gegner gegangen ist.
Ja, und das passt ja auch zu den vergangenen Wochen. Das war jetzt der dritte Elfmeter, oder das dritte Spiel in Folge, in dem Borussia einen Elfmeter verursacht hat. Wenn man sich da jetzt nochmal erinnert an das Spiel in Hoffenheim, wo Joe Skelly da ja einfach nicht wach genug ist und da auch ein recht plump dann den Strafstoß verursacht. Das hat sich jetzt auch gehäuft und spricht eben genau auch dafür, dass der Trend in den letzten Wochen da negativ war. Es mögen vielleicht nicht die einfachsten Spiele gewesen sein, aber trotzdem muss Gladbach zwingend wieder dahin kommen, stabiler zu stehen, den Gegner weiter vom Tor wegzuhalten, damit eben solche Situationen möglichst selten entstehen. Natürlich wird man nicht alles verhindern können. Natürlich werden die Gegner auch mal in den Strafraum kommen, aber das war in Summe zu viel. Und man kann sich dann eben nicht immer auf Moritz Nikolas verlassen. Der konnte gestern mal am wenigsten für diese deutliche Niederlage, obwohl er keinen einzigen Ball parieren konnte. Er wurde da von seinen Vorderleuten ordentlich im Stich gelassen am Ende. Und insofern gibt es einiges aufzuarbeiten und es deutlich besser zu machen, auch wenn der Gegner am kommenden Wochenende mit Bayer Leverkusen es einem mit Sicherheit den Gladbacher nicht einfacher machen wird.
Du hast dieses vom Tor weghalten angesprochen. Damit spielt ja dann auch rein, dass der Gegner eben nicht so häufig im Gladbacher Strafraum an den Ball kommt nach Möglichkeit, um eben generell Torchancen oder auch dann ja mögliche Elfmeterszenen weniger werden zu lassen. Yannick Sorgatz, der gestern Abend auch in Wolfsburg war, hat es auch mal direkt nachgeschaut. Also Gladbach ist da gemeinsam mit Bochum und Kiel zählen sie zu den drei Mannschaften, die dem Gegner am meisten Ballkontakte im eigenen Strafraum gewähren. Und auch das spielt ja damit rein, weil wenn der Gegner im Strafraum ist häufig, dann gibt es immer das Risiko, dass es eben einen Strafstoß gibt. Trotzdem, es stand dann 0:1, hatte Borussia dann aber auch in der 12. Minute eine große Torchance durch Thomas Tschwanscherer, der da, ich glaube, von Robin Hack in Szene gesetzt wurde, dann allein aufs Tor läuft und sich dann, ich weiß, wenn er reingeht per Lupfer, dann ist es genial und abgezockt, aber Ich glaube, er war sich da selbst nicht so richtig sicher. Soll er irgendwie Vollspann schießen? Soll er die Innenseite nehmen? Soll er am Torwart vorbeigehen? Ja, und dann kam dann dieser Lupfer in die Arme heraus. Ja, das war kläglich vergeben. Und ja, war dann, muss man sagen, rückblickend auch die beste Torchance des ersten Durchgangs, auch wenn Robin Hack dann derjenige war, der, glaube ich, bis zur Pause noch auf 3 weitere Abschlüsse gekommen ist.
Ja, also für meinen Geschmack ist ein Lupfer eine gute Option bei einem Stand von 3-0, aber nicht beim Stand von 0-1, auch wenn noch lange zu spielen war. Normalerweise spricht ja ein Lupfer auch für, sagen wir mal, viel Selbstvertrauen. Thomas Tschwantschara nutzt seine Chancen nicht, die sich ihm bieten. Damit meine ich jetzt nicht nur Torchancen, sondern halt, ja, wenn er auf dem Platz ist, ist er halt zu häufig ja, in einer sehr unglücklichen Rolle unterwegs. Seine blitzgelb-rote Karte ist ja noch in guter Erinnerung gegen Dortmund. Sein Joker-Einsatz gegen Heidenheim, wo ihm ja innerhalb von, glaube ich, 4 Minuten 3 Torchancen, dicke Torchancen durch die Lappen gehen. Das war eine 100% Torchance, schnell wieder ins Spiel zu finden. Was richtig ist, die Gladbacher haben danach durch die Chance ins Spiel gefunden. Wolfsburg war fast ja noch mehr von der Rolle, zumindest 10, 15 Minuten lang, wie die Gladbacher dann später in der zweiten Halbzeit. Nur hat Gladbach kein Kapital daraus geschlagen. Es waren dann, ja, darüber hinaus eher so Halbchancen. Ab und an durch, sagen wir mal, etwas anders ausgeführte Standards, durch Kevin Stöger dann hervorgerufen, Robin Hack dann zweimal an Krabara gescheitert. Insgesamt war das absolut eine gute Reaktion in der ersten Halbzeit, in Summe auf 90 Minuten gesehen, dann ja, zu wenig.
Thomas Tschwanscherer hat ja durch den kurzfristigen Ausfall von Tim Kleindienst, der ja mit einer Magen-Darm-Erkrankung gefehlt hat, nochmal die Chance von Anfang an bekommen. Und jetzt konnte man ihn ja auch nochmal über einen längeren Zeitraum sehen. Ich muss sagen, ich war am Anfang schon etwas überrascht, wie bemüht und umtriebig es dann doch gewirkt hat, vor allem als er dann irgendwie versucht hat, sich außerhalb des 16ers die Bälle zu holen und die dann so zu verteilen, fast so in der einen oder anderen Szene wie so ein Zehner. Aber dafür hat er dann doch auch wieder in anderen Szenen im Strafraum gefehlt. Klar, du bist natürlich auch immer als Stürmer davon abhängig, was in deinen Strafraum kommt. Und da muss man ja auch sagen, die Flanken, die da jetzt in den Strafraum flogen, ja, die hatten dann diesen Namen eigentlich auch kaum verdient, was es dann für jemanden wie Thomas Tschwanscherer ja nicht leichter macht.
Also ich gebe dir absolut recht. Das war auch mein Eindruck, dass eigentlich seine Reaktion nach der vergebenen Großchance gut war, indem er sich sehr gut eingebracht hat, war da auch ballsicher, hat die Bälle behauptet und wie du schon sagtest, dann meistens auf den Flügel verteilt. Da ist ihm nicht viel vorzuwerfen gewesen. Und da sehe ich dann auch eher die Flankenqualität als großes Manko, als jetzt seine Positionierung im Strafraum. Er alleine kann das dann sowieso nicht richten. Das war ja auch gerade zu Saisonbeginn ein Thema bei Flanken auf dem Kleindienst. Wenn der nun mal nicht an den Ball gekommen ist, sollte dann auch mindestens ein zweiter, wenn nicht ein dritter Spieler sein, der in der Nähe postiert ist. Die meisten Flanken waren völlig unbrauchbar, weil sie halb hoch reinkamen. Oftmals konnten die Wolfsburger per Fuß klären, mussten gar nicht mal mit dem Kopf hin. Also insofern, das ist ihm nicht anzukreiden. In der zweiten Halbzeit kam dann von ihm genauso wenig wie von allen anderen. Er hat gut reagiert nach der vergebenen Chance, aber das bleibt halt jetzt erstmal hängen und das bleibt bei ihm natürlich auch in den Kleidern erstmal. Das war ihm auch anzusehen nach dem Spiel. Da ist er von Jonas Omlin längere Zeit getröstet worden. Es wirkt aber nicht so, dass er das in dem Moment schon richtig aufnehmen konnte. Und wir wissen ja, dass er nicht gerade ja, viel Selbstvertrauen in den vergangenen Spielen oder in den vergangenen Monaten auch tanken konnte. Also ihm hätte das natürlich sehr, sehr gut getan, jetzt, wo er mal die Chance von Anfang an hat, das Ganze direkt mal mit einem Tor dementsprechend zu untermauern. Und ja, wir werden ja später noch darauf zu sprechen kommen, was das jetzt vielleicht für Leverkusen heißt, wie die Aufstellung da aussehen könnte und ob da ein Thomas Schwanschara auch wieder ein Kandidat für die Startelf ist.
Genau, da werden wir uns sicher auch nochmal Luca Netz und Lukas Ulrich widmen. Lass uns doch, du hast die Szene nach dem Spiel angesprochen, als Schwanschara dann ja auch zu Recht ein bisschen geknickt war. Lass uns doch mal zu der einzigen positiven Nachricht des Dienstagabend kommen, die von Shio Fukuda produziert wurde. Ja, er hat das gemacht, was das Beste für einen Stürmer als Joker ist, nämlich ein Tor. Er hat sich da in der Szene natürlich auch sehr gefreut. Das Grinsen war ihm anzusehen. Ich habe heute Morgen irgendwo einen Kommentar aufgeschnappt, dass man ihm jetzt mal schnell beibringen müsste, dass er sich doch bitte bei so einem Spielstand ja so einen kleinen Jubel verkneifen sollte. Also da muss ich sagen, da sollte man dann auch mal ja, dem Jungen das einfach gönnen, sein erstes Bundesliga-Tor. Er hat ja dann auch, so wie es sein soll, den Ball schnell aus dem Tor geholt, ist da zurückgelaufen. Aber er hat es auch in der Szene einfach gut gemacht. Alassane Plea hat, glaube ich, seinen besten Pass an diesem Abend gespielt. Und Shio Fukuda hat dann eben das gemacht, was Thomas Schwanschara nicht gemacht hat. Er hat den Ball einfach ganz cool im Tor versenkt.
Ja, und da würde ich auch auf keinen Fall mitgehen, da mit irgendeiner Form von Kritik. Shio Fukuda ist ja jetzt kein 12-Millionen-Einkauf, der sein 55. Bundesligaspiel gemacht hat und dort jetzt da mit seinem ersten Tor zum 1:5 irgendwie was zu feiern hätte, sondern er hat ja nun mal ein anderes Standing und bekommt nicht viele Chancen oder hat bisher noch nicht so viele Chancen bekommen. Und dann so eine Chance nutzen zu können, also dass ihm da mal ein Lächeln übers Gesicht geht, das glaube ich, ist deutlich verzeihlich. Genauso wie der Umstand, dass ein Koitakura bei so einem Spielstand, bei so einem Ehrentreffer dann erster Gratulant ist. Das ist ja auch nicht normal, dass ein Verteidiger ihm da fast bis zum gegnerischen Strafraum entgegensprintet, sozusagen, um ihm zu gratulieren. Das hat natürlich eine besondere Bewandtnis. Itakura ist ja mehr oder weniger der große Bruder für Shio Fukuda. Und das sollte man nicht zu hoch hängen. Ich glaube, da sollte man sich eher freuen. Das wird dem Jungen gut tun und wird ihm mit Sicherheit auch einen Schub geben für die kommenden Wochen, dass er ja vielleicht jetzt auch eine noch ernsthaftere und noch eine klarere Alternative und Option ist in den Schlussphasen der Begegnungen. Er ist, denke ich mal, jetzt noch kein Startelf-Kandidat, aber er hat ja jetzt mit so einer Szene dann auch bewiesen, wenn ich mal eine Torchance bekomme, dann kann ich die auch in der Bundesliga nutzen und nicht nur in der U19 Bundesliga früher oder in der Regionalliga.
Ja, genau. Und ich stelle mir jetzt tatsächlich nach gestern Abend die Frage, ob es bei Shio Fukuda dann von Vereinsseite aus vielleicht so eine kleine Kursänderung gibt. Also er gilt ja, was anderes hat Roland Wirkus bisher nicht gesagt, ja neben Grant Leon Ranos noch als ein möglicher Leihkandidat, ja vor allem auch der Tatsache geschuldet, dass er eben in der gesamten Zeit bis zur Winterpause kein einziges Mal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen ist. Er stand 7-mal im Kader, wurde nicht eingewechselt, hat jetzt gegen die Bayern am Samstag ja so einen 1-Minuten-Einsatz bekommen, aber immerhin ist jetzt dann ja direkt mit einem Spiel ins neue Jahr gestartet und hat gestern dann ja auch als einer der Ersten das Vertrauen bekommen. Man muss dazu ja auch nochmal sagen, da stand es nur 0:2 oder gerade erst 0:2. Und ja, er war dann derjenige, den Gerardo Seoane da aufs Feld geschickt hat. Ja, und jetzt hat er halt ein Tor gemacht. Und dann stelle ich mir die Frage, ob es jetzt vielleicht sogar die Perspektive gibt, dass man ihm als Verein jetzt zutraut, in nächster Zeit öfter mal seien's 20, seien's 10, seien's auch mal wieder nur eine Minute, mal auch gar nicht, aber dass er da jetzt in der Rückrunde vielleicht schon auf, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, 8 oder 10 Joker-Einsätze kommen könnte in der Bundesliga und dass ihm das vielleicht dann doch noch mal mehr helfen könnte, als woanders auf einem niedrigeren Niveau mehr Spielzeit zu sammeln. Wie siehst du da die Situation, Thomas?
Ja, ich glaube, dass gerade ja bei Stürmern so dieser Faktor Momentum immer eine unheimliche Rolle spielen kann. Auch wenn Shio Fukuda auf dem Niveau natürlich noch nicht viel Erfahrung hat, er da noch ein Greenhorn ist, als Stürmer, wenn man ein guter Stürmer ist, dann hat man das entsprechende Näschen, wo man zu stehen hat. Ich sage jetzt einfach mal, man sieht das ja zurzeit auch an dem Kieler Phil Harris, der jetzt glaube ich schon bei sieben Saisontoren steht. Also man, da kann sich ein Lauf entwickeln, da geht das mal ganz schnell. Insofern ist das mit Sicherheit eine Option, zu sagen, ihm geben wir jetzt hier die Möglichkeit als Stürmer Nummer 3. Es ist ja auch immer so, dass es bei Thomas Cvancara ja auch die Option gibt, eben auf dem Flügel eher zu spielen. Da scheint er sich ja laut eigenem Bekunden auch wohler zu fühlen. Das heißt, Tim Kleindienst ist normalerweise ein Spieler, der wenig ausfällt, der auch relativ selten ausgewechselt wird, weil er eben halt auch die Power mitbringt, um 90 Minuten zu ackern. Aber dort unter gewissen Umständen und bei gewissen Spielständen eben mal ein bisschen Entlastung zu sorgen und dann einen Fukuda zu bringen, kann eine gute Option für die Rückrunde sein und eventuell auch eine bessere, als ihn jetzt zu verleihen.
Ich würde auch, wenn ich jetzt heute tippen müsste, wahrscheinlich darauf gehen, dass Borussia, wenn, nur Grant Leon Ranos verleiht und Shio Fukuda dann bis zum Saisonende hier bleibt. Dass beide jetzt verliehen werden, halte ich dann auch eher für ausgeschlossen, auch aufgrund der Tatsache, dass du einen von ihnen immer im Kader gebrauchen kannst, beziehungsweise, wann hat er jetzt auch wieder gesehen, durch Erkrankungen oder Verletzungen, ist da für so jemanden dann immer noch ein Plätzchen frei. Thema Transfermarkt generell, wir haben jetzt Mitte Januar, man kann sagen, die Hälfte ist ungefähr vorbei. Der Transfermarkt läuft noch bis zum 3. Februar und ja, eigentlich muss man sagen, dass dann auch das Bayern-Spiel und das Wolfsburg-Spiel gezeigt haben, dass Roland Wirkus da offenbar auf der richtigen Position nachlegen will. Also da geht es ja konkret darum, dass ich Borussia gerne auf dem Flügel verstärken würde, vorzugsweise auf dem linken. Ruben Vargas ist ja nach Sevilla gegangen. Da ist es dann bei Borussia am Handgeld gescheitert, was auf die 2,5 Millionen Euro Ablöse noch draufgekommen wäre. Und wir haben ja am vergangenen Sonntag auch einen Artikel zum Thema Jan-Niklas Beste gebracht und es ist nach wie vor so, dass der Stand ist, dass Borussia den Kontakt zu Beste aufgenommen hat und dass die Möglichkeiten eines Transfers überprüft wurden. Für Gladbach wäre es natürlich, das ist ja kein Geheimnis, aus finanziellen Gründen erstmal nur über eine Leihe möglich, möglicherweise dann mit einer Kaufoption für den Sommer. Jan-Niklas Beste wäre auch bereit, Benfica endgültig zu verlassen, aber es sind da eben auch noch andere Vereine an ihm dran, unter anderem auch aus der Bundesliga, die da auch nochmal mit anderen finanziellen Möglichkeiten werben können. Thomas, lass uns erstmal ganz kurz über Jan-Niklas Beste sprechen im Einzelnen und dann über die Tatsache, dass Borussia da ja vor allem, wenn Franck Honorat fehlt, wenig Torgefahr über die Flügel produzieren kann momentan.
Ja, es war augenscheinlich jetzt in Wolfsburg, dass ohne Kleindienst und ohne Honorat viel an Torgefahr verloren gegangen ist. Und wenn der Abnehmer fehlt, ist es schon schlecht. Wenn natürlich der beste Flankengeber fehlt, passiert weniger. Wir haben ja eben schon über die Qualität der Flanken gesprochen, die dann zumeist von den Außenverteidigern kamen. Also insofern, was das angeht, macht Jan-Niklas Beste mit Sicherheit Sinn. Er ist ein ganz starker Vorlagengeber, hatte ganz starke Werte in der Premierensaison des 1. FC Heidenheim in der Bundesliga. Da hat er ja zusammen mit dem Kleindienst die Liga aufgemischt und die beiden waren mehr die Haupt, also gerade in der Offensive natürlich die Garanten für diese starke Saison des Neulings. Ich bin ein bisschen zwiegespalten bei ihm, weil ich nicht mir so hundertprozentig sicher bin, ob das wirklich das Profil ist, was man jetzt braucht. Also in der Hinsicht Vorbereiter, Rolle, vielleicht auch Flankengeber. Ja, er ist mit Sicherheit auch mehr Flügelspieler, als das jetzt Robin Hack ist, der ja meistens auf der linken Seite spielt. Er ist nicht ganz so schnell, nicht so ein Sprintertyp wie Franck Honorat, allerdings auch mit einer sehr guten Grundschnelligkeit ausgestattet. Ich weiß aber noch nicht so ganz, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, wenn man denn dort tätig wird auf der Position, nicht schon etwas klarer jemanden zu suchen, der so ein 1-gegen-1 Spieler ist, also der auch mehr das Dribbling wagt. Ich weiß, wir haben da ja auch immer noch ein Ivandro Borges Sanchez, der allerdings ein Dreivierteljahr verletzt gefehlt hat, aufgrund seines Kreuzbandrisses nicht zur Verfügung stand und jetzt ja auch erstmal wieder Fuß fassen muss. Und da ist ja auch die Frage, ob ihm das gelingen wird. Das muss er ja auch erstmal letztlich unter Beweis stellen. Insofern ist jetzt eben noch nicht so nah dran, als dass man sagen könnte, das ist genau der Spieler, der diese Skills halt reinbringt in Gladbachs Spiel. Ja, und Nathan Ngoumou ist zurzeit sowieso verletzt, aber hat in der gesamten Saison noch nicht zumindest ansatzweise an das anknüpfen können, was er ja letzte Saison angedeutet hat, dass er ein Bundesligaspieler werden kann, der auch mal den Unterschied machen kann in so einem Spiel. Insofern sehe ich da auch absolut Bedarf. Ich weiß nicht so recht, mit Beste wird es wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen, dass dann demnächst bei Eckbällen oder Freistößen in gefährlichen Lagen man da drei Brussen sieht, die Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Wer den denn jetzt dann ausführen darf? Franck Honorat und Kevin Stöger sind ja auch da und sind prädestiniert für solche Situationen. Aber auf der Position zu schauen, ist auf jeden Fall richtig. Das haben jetzt die letzten beiden Spiele auf jeden Fall gezeigt. Franck Honorat fehlt da an allen Ecken und Enden.
Ich kann deine Bedenken auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich mir auch nicht sicher bin, ob es Borussias Spiel so gut tun würde, wenn man da jetzt auf rechts Honorat hätte und auf links Beste, der zumindest von der Art, wie er dann auch die Bälle in den Strafraum bringt, Honorat dann doch sehr ähnelt. Das macht Gladbach auch ausrechenbarer. Ich finde, dann musst du fast auch auf ein 4-4-2 gehen, dass du da vorne auf jeden Fall immer zwei Abnehmer hast in der vordersten Reihe. Wüsste gerade aber auch nicht, wer das verkörpern könnte. Also man könnte jetzt sagen, gut, dann spielen halt Schwanscherer und Kleindienst, aber dann nimmst du ja Stöger, Player und Hack da irgendwie die Plätze weg. Ich sehe es bei Beste, also im Vergleich zu Honorat auch, oder was er gut bei Gladbach einbringen könnte, eben auch dieses Spiel gegen den Ball. Das hat ihn ja auch in Heidenheim ausgezeichnet. Könnte er mit Sicherheit auch den einen oder anderen Weg gehen, den Tim Klein sich dann sparen könnte. Ich sehe es jetzt so, sollte Gladbach die Möglichkeit haben, ihn auszuleihen mit einer Kaufoption, dann ist das Risiko ja sehr gering. Dann zahlt man die Leihgebühr und kann dann im Sommer nochmal ein halbes Jahr später schauen. Da wird es ja dann auch darum gehen, geht vielleicht jemand, braucht man sowieso nominell nochmal einen mehr, um auch einfach die Breite zu verstärken. Aber ja, wenn es da was zu vermelden gibt, könnt ihr euch sicher sein, dass wir das auf rponline.de/Borussia jederzeit tun werden. Am Samstag, ich glaube, so viel Glaskugel sei erlaubt, dürfte Jan-Niklas Beste noch nicht für Gladbach spielen. Ob er das auch überhaupt tut, das ist völlig offen, das will ich hier nur noch mal betonen, nicht, dass falsche Hoffnungen entstehen. Thomas, am Samstag, 18:30 ist das Spiel, du wirst gemeinsam mit Carsten Kellermann vor Ort sein. Worum geht es da jetzt für Borussia?
Also das Beste wäre natürlich, wenn Gladbach punkten würde. Ich habe vor dem Wolfsburg-Spiel einen Artikel geschrieben, wo ich eben genau diese Tücke des Spielplans für Gladbach nochmal skizziert habe, weil ich das genauso sehe, dass das natürlich passieren konnte, oder dass es immer noch passieren kann. Es ist ja noch nicht passiert, dass man aus dieser Woche mit drei Niederlagen geht. In zwei der drei Fällen reicht eventuell eben halt auch eine richtig gute Leistung nicht, um zu punkten, weil die Gegner halt die besten sind, die es in der Bundesliga gibt. Sowohl die Bayern als auch Leverkusen können, wenn sie gut spielen, über den Dingen stehen. Gladbach hat es gut gemacht gegen die Bayern, ohne jetzt zu 100% zu überzeugen. Dafür war halt die erste Halbzeit im Spiel nach vorne nicht gut genug. Aber ich teile auf der anderen Seite auch nicht die Meinung jetzt der Kritiker, die sagen, das war Angsthasenfußball. Also ich glaube, dass man schon in den vergangenen Jahren, in den siegreichen Jahren gegen Bayern immer wieder gesehen hat, dass es anfangs erstmals was auszuhalten gab und man sich über die Spielzeit dann auch nach vorne entfaltet hat, wenn die Bayern, sagen wir mal, ein bisschen die Räume einem gewährt haben im Verlauf der Spielzeit. Also es muss schon eine Leistung kommen, die einen mit einem besseren Gefühl aus dieser Woche rausgehen lässt, weil das durfte natürlich nicht passieren, was jetzt gestern passiert ist in Wolfsburg, dass man nämlich über die Art und Weise diskutieren oder reden muss. Wenn das jetzt wieder 0-1 gewesen wäre, hätten wir sicherlich auch über das Thema Durchschlagskraft beispielsweise gesprochen und Tor, Armut, Ungefährlichkeit. Jetzt ist es halt eben ein ganzheitliches Thema geworden durch diese schwache zweite Halbzeit. Und da muss Gladbach jetzt ein Zeichen setzen, muss wieder geschlossener, stabiler auftreten, wohl wissend, dass das gegen Leverkusen äußerst schwer ist. Wir erinnern uns, denke ich mal, an das vergangene Jahr, das war auch im Januar, das Spiel in Leverkusen, wo Gladbach sich 0-0 erkämpft hat, leidenschaftlich verteidigt hat, aber da muss man ja auch ganz ehrlich sein, sehr viel Glück hatte, dass die Leverkusener Angreifer an dem Tag, glaube ich, die Füße falsch eingehängt hatten. Insofern kann man nicht davon ausgehen, dass das jetzt einfach wieder so gelingen kann, wenn man nur defensiv mit 11 Mann in der eigenen Hälfte steht, die Nadelstiche setzen und eben bestmöglich wachsam, konzentriert verteidigen über 90 Minuten. Das wird wichtig sein, um dann eine gute Grundlage, jetzt unabhängig von vom Ergebnis, eine gute Grundlage zu haben, um dann in eine Vorbereitungswoche für das Bochum-Spiel zu gehen. Denn da muss ja dann ergebnistechnisch auf jeden Fall die Wende her.
Wie schwer die Aufgabe am Samstag wird, verdeutlicht natürlich zum einen der Blick auf die Tabelle, zum anderen aber auch die Tatsache, und vielleicht ist es nur meine ganz persönliche Wahrnehmung, aber für mich ist Leverkusen gerade so in der Öffentlichkeit so wenig Thema. Also ich finde es sehr beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit sie dann doch jetzt das Jahr nach der Meisterschaft in der Bundesliga bestreiten. Sie haben einfach zuletzt am zweiten Spieltag verloren. Das war das 2-3 gegen Leipzig. Und den letzten Punkt in der Liga abgegeben haben sie Anfang November gegen Bochum. Und seitdem nur gewonnen. Am Dienstagabend gab es das 1-0 gegen Mainz 05. Grimaldo hat dann einen Freistoß direkt reingeschossen, das passt dann irgendwie auch zu einer Spitzenmannschaft, ne? Das trifft sowohl auf Bayern als auch auf Leverkusen zu, wenn man jetzt das Gladbach-Spiel vom Wochenende nimmt. Bayern verwandelt dann eben den Elfmeter, ja, und Leverkusen gewinnt dann durch ein direktes Freistoßtor, stehen jetzt auf Platz 2 und ja, alles andere als eine Niederlage, muss man dann so sagen, wäre dann doch überraschend für Samstag. Lass uns doch mal Richtung Personal gehen und uns dem Aufstellungstipp widmen.
Aufstellungstipp.
Ja, Thomas, ein 1-5 könnte einen Trainer ja jetzt dazu verleiten, 3 oder 4 Wechsel vorzunehmen. Ich glaube, einen würde er liebend gerne vornehmen. Er würde gerne wieder auf Tim Kleindienst zurückgreifen. Da wird es dann am Donnerstag auf der Pressekonferenz vielleicht eine erste Tendenz geben, wie es aussieht. Was glaubst du, wird sich darüber hinaus in der Startelf tun in Leverkusen?
Ja, die große Frage wird mit Sicherheit sein, wird er, so wie er es gegen Bayern München gemacht hat, wieder am System etwas ändern? Wird er eventuell wieder auf den Tannenbaum setzen, den es dort zu sehen gab? Das heißt, dass er einen dritten zentralen Mittelfeldspieler bringt, neben Julian Weigl und in dem Fall dann Rocco Reitz. Das wäre dann Philipp Sander als dritter Mann, der ja gegen die Bayern dabei war und jetzt in Wolfsburg auf der Bank saß. Und dann blieben halt nur noch drei Offensivplätze sozusagen in der Mannschaft blieben über. Das wäre dann eben wieder die Abkehr vom 4-2-3-1. Könnte natürlich sein, dass Tomáš Trnčára jetzt nicht so sehr dafür geworben hat, in der ersten Elf zu verbleiben. Selbst wenn Tim Kleindienst zurückkommt, wäre das ja eine Option, dass er rechts spielen könnte. Und es sieht nicht danach aus, oder besser gesagt, es wäre sehr, sehr verwunderlich, wenn Franck Honorat am Samstag zur Verfügung stünde. Da gehen wir nicht von aus. Insofern braucht es da Ersatz. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es in Leverkusen, das wird ja ein ähnliches Spiel wie gegen die Bayern, auch wenn es jetzt diesmal ein Auswärtsspiel ist und das letzte Woche ein Heimspiel war, dass es vielleicht dann ein 4-3-3 ist. Das sehe ich so wie du, Tim Kleindienst, wenn er wieder bei Kräften ist, ein Magen-Darm-Infekt, der kann schnell vorüber sein, wünschen wir ihm mal das Beste und dann wird er mit Sicherheit auch in die Startelf zurückkehren. Ja, und dann gäbe es, ich weiß ja nicht, wie du das jetzt im Mittelfeld siehst, ansonsten auch in der Abwehrkette ja einen Zweikampf, bei dem es wieder einen Wechsel geben könnte.
Genau, vorhin schon mal kurz erwähnt, Lukas Ulrich musste dann jetzt in Wolfsburg erstmals wieder auf die Bank. Luca Netz bekam da seinen Startelf-Einsatz. Ich finde, die Leistung hat es nicht gereicht, dass man jetzt sagen könnte, ja, Luca Netz ist ab sofort wieder gesetzt. Das finde ich, würde halt auch den Leistungen von Lukas Ulrich nicht gerecht werden. Aber hier bei unserem Aufstellungstipp geht es ja immer darum, was wir glauben, was Gerardo Seoane tun wird. Und da sage ich dir, dass ich glaube, dass Luca Netz links hinten verteidigt, dann neben Elvedi, Itakura und Skelly. Wie siehst du das? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da sofort wieder ein Wechselspiel geben wird.
Ja, gute Frage. Ist mit Sicherheit vielleicht sogar die schwierigste, also sehr, sehr schwierig zu beantworten, ob der Trainer dort jetzt eher in Bezug auf Belastungssteuerung gewechselt hat oder ob er jetzt Luca Netz wieder vorne sieht. Lukas Ulrich hatte das Foulspiel begangen im eigenen Strafraum gegen die Bayern, was ja dann den entscheidenden Elfmeter nach sich gezogen hat. Aber das an sich wird jetzt nicht dafür reichen, ihn nach den guten Leistungen der vergangenen drei Monate, glaube ich, aus der Mannschaft zu nehmen. Insofern, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vom Gefühl her würde ich aber auch sagen, könnte gut sein, dass Luca Netz jetzt erstmal in der Mannschaft bleibt. Auf den anderen Positionen in der Innenverteidigung, in der Viererkette sehe ich jetzt auch keine direkte Wechseloption in dem Sinne. Ich denke, da wird alles beim Alten bleiben. Ja, und ich habe schon gesagt, ich würde im Mittelfeld darauf tippen, dass es wieder ein zentrales Dreier-Mittelfeld gibt. Dann gibt's nur zwei offensive Mittelfeldspieler. Ich würde dort auf Alassane Player, auch wenn er jetzt zweimal nicht performt hat und sehr blass geblieben ist, würde ich auf ihn setzen und dazu Robin Hack, damit man eben ja dieses Thema Tempo in die Tiefe gehen auf dem Platz hat. Ja, und über Tim Kleindienst habe ich ja schon gesprochen. Ich weiß nicht, gehst du da mit mir oder bleibst du eher beim 4-2-3-1?
Ja, ich glaube, ich würde da eher mit dir gehen. Ich habe mir tatsächlich im Vorfeld jetzt keine allzu großen Gedanken darum gemacht, würde eigentlich gerne auch Kevin Stöger mal mehrere Spiele nacheinander sehen, wenn er dann in einem Spielrhythmus ist. Glaube aber auch nicht, dass das Leverkusen-Spiel für ihn das Prädestinierte ist. Er hat ja auch am Dienstag versucht, viel zu machen, viel anzuschieben. Ja, aber ist dann auch alles irgendwie so verpufft und auch seine Standards, die er getreten hat, die haben dann doch nochmal einen klaren Unterschied zu den Bällen von Franck Honorat offenbart. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass er dann weichen muss. Dann käme Philipp Sander eben in die Startelf. Und ja, bei Alassane Plea kann ich mir vorstellen, also ich würde auch ihn dann bevorzugen, dass es aber auch so ein bisschen mit dem dritten Spiel dann eine Kraftsache sein kann. Das wird Gerardo Seoane wahrscheinlich jetzt selbst noch nicht wissen. Und ja, Hack und Kleindienst, wenn möglich, sehe ich da auf jeden Fall auch. Lass uns doch mal das Spiel tippen zum Schluss, wie wir es immer tun. Willst du anfangen oder soll ich losschießen?
Also da ich letzte Woche den Vortritt erhalten habe, würde ich dir jetzt den Vortritt lassen und ich muss ja auch mal reagieren auf den Tipp des jeweils anderen. Also insofern darfst du ruhig beginnen.
Dann nehme ich, ich glaube, einen sehr beliebten Tipp, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Gladbach verliert, und das glaube ich tatsächlich, dann tippe ich mal auf 3-1. Ja, weil sich das dann auch nicht ganz so krass lesen würde wie ein 5-1, was in Leverkusen natürlich möglich ist, aber ich gehe davon aus, dass da gewisse Lehren gezogen werden und dass Gladbach dann nicht mehr als 3 Tore kassiert.
Als du 3 sagtest, habe ich schon gedacht, ah, jetzt bin ich genau in der Situation, dass ich mir jetzt was anderes überlegen muss. Aber dann kam die 1. Ich sehe das jetzt gar nicht so sehr auf das 1-5 bezogen. Ich glaube halt einfach, dass das nicht nochmal so gut geht, wie das letztes Jahr gut gegangen ist. Glaube, dass die Leverkusener wieder so in Fahrt gekommen sind, dass sie sich da jetzt von Gladbach nicht aufhalten werden lassen. Habe bei Gladbach so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt nochmal eine Woche brauchen, um auch offensiv wieder richtig Schwung aufzunehmen. Ich tippe auf ein glattes 3-0 für Leverkusen.
Schauen wir mal, wer von uns am Wochenende näher am Ergebnis sein wird. Vielleicht liegen wir beide auch komplett falsch. Wer weiß das schon. Es ist ja alles möglich und nicht ausgeschlossen. Ja, und würde sagen, schauen wir mal, was da noch in den nächsten Tagen bis zum Leverkusen-Spiel vor allem personell passiert. Und Thomas, ich glaube, dann können wir uns hier verabschieden und wünschen allen da draußen eine gute Woche. Und in der nächsten Woche hört ihr uns wie gewohnt am Montag wieder. Da sind wir wieder im alten Rhythmus.
Ciao, macht's gut.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de